Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth aktiver User-Generierung aus der Praxis. Heute quasi ein Highlight, heute haben wir zwei Gäste mit am Start. Ich freue mich sehr, euch beide begrüßen zu dürfen, nämlich Dominik und Navid von Mana HR. Fangen wir mit Dominik an. Dominik, stell dich doch einmal bitte kurz den Zuhörern vor und Navid, du kannst dann direkt hinterherhauen.
Hi Pascal, ja, stelle ich mich direkt mal vor. Erstmal ein riesiges Dankeschön, dass wir bei dir heute zu Gast sein dürfen. Hat mich riesig gefreut. Gerne. Ich bin Dominik von Mana HR. Wir sind eine Softwarelösung für nachhaltiges Recruiting. Das heißt, wir vereinen im Endeffekt effizientes Bewerbermanagement mit Employer Branding bzw. Personal Marketing, sodass Unternehmen bzw. unsere Kunden sich wirklich einen Wettbewerbsvorteil am Kandidatenmarkt verschaffen können und auch dauerhaft die besten Mitarbeiter für sich gewinnen können. Prinzipiell, ich sitze hier in Nürnberg, bin auch gebürtiger Nürnberger, also Franke durch und durch, kann man so sagen. Hab mal ein bisschen ein paar Ausflüge in die Welt gemacht, nach Frankfurt und nach London, dann wieder zurück jetzt hier in der Region und ja, bin einer der Co-Founder eben von Mana HR. Und wenn ich jetzt mich nicht gerade mit Recruiting oder HR-Tech beschäftige, bin ich ein sehr sportlich aktiver Mensch. Genau, ich denke, das gibt es mal einen ganz guten ersten Eindruck.
Sehr schön. Navid, du bist dran.
Wunderbar. Navid Tabibi ist mein Name, einer der Co-Founder von Mana. Ich bin neben der Geschäftsführung auch für die technische Seite und das Produkt zuständig. Was wir bei Mana machen, hatte Dominik ja schon schön erklärt. Von dem her würde ich dann mal zu meiner Person sagen, also neben der ganzen technischen und produktrelevanten Seite beschäftige ich mich privat noch mit Sport, was der Körper noch hergibt in meinem Alter mit 40 Jahren, nach 20 Jahren Basketball, hauptsächlich Joggen, Schwimmen, so das übliche Zeug. Im Wesentlichen freue ich mich, vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Bin gespannt, was für Themen wir hier auch produktseitig, growthseitig noch ansprechen können heute.
Ja, vielen Dank an euch beide. Jetzt sind wir drei Sportbegeisterte. Ist auch nicht schlecht, um den Anschluss daran zu finden. Ich mache natürlich auch Sport relativ fleißig dabei. Also drei Sportbegeisterte hier im Podcast. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Und es ist ja auch tatsächlich das erste Mal, wir wollten schon länger machen, dass wir ja so eine Art Podiumsdiskussion machen. Jetzt machen wir es mit zwei Leuten von einem Startup, aber in Zukunft soll das auch mit verschiedenen Leuten aus dem Startup kommen. Also zum Beispiel mit euch beiden und dann sind noch mal ein, zwei andere dabei, die aus einem anderen Startup kommen, die es vielleicht gegründet haben und mal über verschiedene Themen zu reden. Das wird also in Zukunft auch noch kommen, aber jetzt freue ich mich erstmal, dass ihr beide hier seid und ihr habt jetzt schon mal einen Rundumblick gegeben. Ich glaube, HR ist ein sehr spannendes Thema, weil das Ding ändert sich durch und durch gerade. Ich glaube, da könnt ihr ein Lied von singen. Vor allen Dingen in der digitalen Welt. Ich meine, wir hatten auch schon den Christoph von Instafo hier und wir haben uns ja auch mit HR momentan, müssen wir uns damit auch beschäftigen. Aber was glaubt ihr denn? Ich stelle jetzt einfach mal zuerst die Frage vielleicht an Navid, bevor du zum Zug kommst, Dominik. Wie hat sich HR aus deiner Sichtweise geändert vielleicht in den letzten 10 Jahren?
Also HR ist aktiv ganz stark im Wandel. Das merkt man, glaube ich, auch, wenn man nicht primär in der Industrie tätig ist, sondern nur am Rande. Der Fachkräftemangel wird extremer und extremer. Selbst in Zeiten von Corona werden die Leute wechselwilliger, habe ich den Eindruck. Also die achten auch mehr darauf, was die Arbeitgeber, wie die sich verhalten als Arbeitgeber, ob das in den Personal Lifestyle, sage ich mal, reinpasst. Das heißt, Mitarbeiterbindung wird ein größeres Thema. Das Thema Fachkräftemangel hat natürlich dafür gesorgt, dass Recruiting allgemein immer wichtiger wird im Unternehmen. Aber eben gerade der Fokus auf Mitarbeiterbindung und zu erkennen, wie man gute Mitarbeiter auch langfristig hält im Unternehmen, das ist so ein Thema, das immer größer wird. Gerade im Bereich im Recruiting ist das Thema Personalmarketing wird immer stärker. Mhm. Das heißt, Unternehmen müssen sich immer besser darstellen und präsentieren. Diese klassischen Post-and-Pray-Ansätze, dass man auf Stellenbörsen was veröffentlicht, das geht ja schon eine Weile nicht mehr wirklich gut und effizient. Dementsprechend, es kommen immer mehr Marketing- und Sales-relevante Themen in die HR rein. Und das ist doch eine große Herausforderung für viele Unternehmen, gerade im Mittelstand, im deutschen Mittelstand, ist das Thema gerade heiß diskutiert und ja, wird auch höchste Zeit, dass es in der Prio steigt.
Ja, das glaube ich. Und ich glaube, ihr macht damit auch einen ganz guten Job. Und deshalb schieße ich jetzt die Frage zurück an dich, Dominik. Was glaubst du, wie verändert sich oder wie hat sich verändert, um daran anzuschließen? Und ganz wichtig natürlich auch, was macht Mana HR dort anders oder trägt Mana HR vielleicht auch einen großen Beitrag dazu bei, dass es sich krass verändert? Denn HR ist ja nicht immer gleich HR. Ist so meine Meinung zumindest.
Definitiv. Und ich glaube, da bringst du es schon mal an einem Punkt ganz gut an, dass da auch nicht überall gleich gedacht und gehandelt wird. Also ich glaube sowieso, dass sich da in den letzten 10, 15 Jahren diese ganze Rolle der HR im Unternehmen auch ziemlich stark gewandelt hat und aktuell auch gerade sich sehr stark weiterwandelt. Also früher war es ja so, dass die Personalabteilung im Endeffekt so eine Verwaltungsorganisation war, die ganz viele irgendwelche Verträge gemacht hat oder irgendwelche Abrechnungen eher einen verwalterischen Charakter hat, hatte dann ganz oft auch eher Leute, die ja ursprünglich mal Jura studiert haben an der Front oder in der Leitung gehabt. Und das ist halt was sich ganz, ganz stark wandelt. Es wird immer mehr zu ja, strategischen Partnern, Beratern, würde ich jetzt fast sagen. Und man hat halt auch einen ganz, ganz größeren Schwerpunkt auf das Thema, ja, so eine Marketing-Sales-Mindset. Also ich glaube, das Mindset ist auch etwas, was sich sehr, sehr stark ändert und damit dementsprechend vielleicht auch die Personen, die in diesen Bereichen arbeiten, dass es halt nicht mehr so Leute sind, für die das höchste Gut ist, ja, ich möchte verwalten, sondern die wirklich neue Wege gehen möchten, was ausprobieren möchten, weil darauf sind die Unternehmen heutzutage angewiesen. Also es ist nicht mehr so wie nur vor 10, 15 Jahren, wo man sagt, wenn ich eine Stelle schalte, wie es der Nabe auch gerade schon gesagt hat, dann kriege ich da Bewerber drauf. Das ist einfach nicht mehr so. Wir haben einen Fachkräftemangel und ja, klar, die Pandemie hat das in manchen Branchen ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen sich was gewandelt. Also gerade wenn man so vielleicht an die Gastro oder sowas denkt, da gab es ja auch Zeiten, da hat man relativ einfach, glaube ich, Leute gefunden. Mittlerweile ist das aber in den meisten Branchen wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung, die passenden Leute zu finden. Und da muss ich einfach aus dieser Denkweise rausgehen. Ja, die Leute wollen ja zu mir, die wollen ja alles machen. Nee. Das ist eben eine ganz, ganz wichtige Komponente, dass man eigentlich viel mehr daran denken muss, wie kann ich die Leute begeistern, dass ich der richtige Arbeitgeber für die Leute bin, weil das sind in den meisten Berufsgruppen sind die Leute in der Anstellung. Die haben ein offenes Ohr für eine neue Herausforderung. Das zeigen ja glücklicherweise auch die Statistiken, dass da knapp 90% der Leute zumindest sich mal gerne Sache anhören, aber die haben halt keinen Bedarf, da ich sag mal, irgendwas zu machen. Und dieses Mindset, einfach diese ganze Herangehensweise, da, glaube ich, ist einiges am Wandeln und das ist auch eine Sache, wo wir eben genau in diese Kerbe einschlagen mit Mana HR, wo wir eben sagen, wir sind nicht nur ein reines Verwaltungstool, womit du halt, sag ich mal, deine Bewerber ganz gut verwalten kannst und so weiter. Ja, das kannst du mit uns auch, das kannst du aber auch mit ganz vielen anderen Recruiting-Software-Anbietern, wo wir eben ganz speziell reingehen, dass wir wirklich das Recruiting als Ganzes sehen, dass man wirklich das vollumfänglich diesen ganzen, man kennt es ja auch so, diesen Employee-Lifecycle oder diese Candidate-Experience, was man oft beschrieben wird, dass wir wirklich auch für das Thema, wie stelle ich mich als Unternehmen dar, wie gewinne ich mehr Marktpräsenz, wie kann ich wirklich Leute begeistern durch den kompletten Prozess hinweg und bis sozusagen zum ersten Arbeitstag und darüber hinaus wird es dann da auch noch Möglichkeiten geben. Aber das ist eine Sache, wo wir eben nochmal ganz speziell angreifen, die ja, sag ich mal, wirklich bei den Herausforderungen, die der heutige Markt einfach darbietet, dass dir da wirklich geholfen wird. Und was wir dann wir so mal als die Kirche oben drauf noch machen, dass wir eben auch neben der Software und der Technik dann auch noch punktuell unser Know-how anbieten. Das ist auch eine Thematik, ja, da wandelt sich sehr, sehr viel und nicht jeder hat jetzt da die Möglichkeiten, sich auch im Personalmarketing oder mit so einer Kampagne, mit so einer Recruiting-Kampagne sich jetzt auseinanderzusetzen. Da coachen und schulen wir dann unsere Kunden dann dementsprechend noch, sodass die da wirklich ganz schnell PS auf die Straße bekommen, aber dann alles im Endeffekt selbst machen können, wenn sie das dann möchten. Das heißt, sie sind halt nicht mehr abhängig von irgendwelchen anderen Abteilungen oder auch irgendwelchen Dienstleistern, sondern können sich das ganze Know-how selbst aufbauen und haben das alles selbst in der Hand.
Ja, unglaublich spannender Prozess, den ihr da vollumfänglich auflistet und der über Mana HR komplett so funktioniert. Und es muss ja vor allen Dingen für dich, Navid, als Product-Typ ja unglaublich spannend sein, denn der Recruiting-Prozess verändert sich ja extrem. Gerade auch jetzt nochmal durch Corona das Remote-Arbeiten und dadurch vielleicht auch der Jobwechsel bei den ein oder anderen Leuten und der Bewerbungsprozess dahinter ändert sich ja extrem krass. Und das muss doch für dich als Product-Typ extrem spannend sein, oder? Weil du arbeitest ja tief im Produkt drinne und änderst den Prozess ja mit quasi durch euer Produkt. Hast du da auch so die Erfahrung gemacht? Also siehst du da auch so oder stehst du da auch so hinter, dass es vor allen Dingen jetzt so die richtige Zeit dafür ist und dass das Product auch immer mehr in den Fokus rückt, weil auch einfach der Bewerbungsprozess sich zum Beispiel ändert?
Absolut. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich damals proaktiv auch für mich entschieden habe, ich möchte in die Richtung gehen und auch das Glück hatte, dass ich mit meinem Co-Founder-Team wirklich genau das richtige an Know-how mit zur Seite hatte, quasi im Endeffekt. Der Dominik ist ja ein ziemlich erfolgreicher IT-Recruiter gewesen vorher. Dementsprechend hat er uns ziemlich genau zeigen können, was auch in den ganzen Unternehmen immer noch Standard ist, was mich ein bisschen schockiert hat, ehrlich gesagt. Erstmal die Software, die zur Verfügung steht. Das ist die eine Sache, die ist verglichen zu anderen Geschäftsbereichen, nehmen wir an, Vertrieb oder Marketing, die würden sich niemals mit so altbackenen, sage ich jetzt mal, Software-Versionen zu begnügen, sage ich mal. Mhm. In der HR ist doch, und das ist auch etwas, mit dem wir relativ stark, was mich überrascht hat in dem Markt, also die Innovationsfreude ist nicht so hoch wie jetzt in der Softwareentwicklung oder im Marketing. Man probiert nicht so gerne was aus. Das heißt, die Produkte müssen sich gewissermaßen ein wenig ähneln. Auf der anderen Seite müssen sie sich unterscheiden, sodass es auch einen klaren Mehrwert bei einem Produkt gibt und beim anderen nicht. Das war mir so aus anderen Branchen, fand ich das ein Tick einfacher, direkt zu erkennen. Und das ist so auch die Herausforderung in der HR, so wirklich zu verstehen, wo kann man denn softwareseitig gut unterstützen, ohne auch den Markt zu überfordern, sage ich mal, mit zu viel Innovation. Da wir es auch häufig noch mit Mitarbeitern zu tun haben, die schon 20 Jahre lang Recruiting auf eine bestimmte Art gemacht haben. Und da ist zwar das Verständnis da, dass sich was ändern muss und dass der Markt sich geändert hat, aber ich sage jetzt mal, man ist nicht so technisch auf dem Stand, dass man sagt, man kann jetzt jede Innovation einfach so adaptieren, auch innerhalb der Unternehmen. Und da ist gerade produktseitig die große Herausforderung. Es macht, also ich kann nur sagen, das Themengebiet HR-Tech ist eine Riesenspielwiese. Also egal welchen Bereich, wir haben uns fürs Recruiting entschieden und uns darauf wirklich spezialisiert aufgrund unseres Backgrounds. Aber in allen möglichen HR-relevanten Bereichen entwickelt sich technisch gerade enorm viel. Es kommen eine Menge gute und innovative Startups mit sehr coolen Produkten teilweise auf den Markt. Und ich hoffe natürlich, dass die alle auch auf offene Ohren stoßen mit ihren Ideen und dass die Unternehmen eben auch hier sich häufiger mal einen Ruck geben und anstatt mit dem alteingesessenen Unternehmen auch mal das eine oder andere Startup unterstützen, um die Innovation hier einfach ein bisschen voranzutreiben.
Ja, sehr schönes Stichwort. Ich denke, da gibt es auch oder sollte es vielleicht auch noch ein bisschen mehr Unterstützung geben. Und wir hoffen auch darauf, dass es da in Zukunft noch mehr geben würde. Aber jetzt nochmal in Bezug auf das Tool, um darauf zurückzukommen. HR habe ich ja, so mein Eindruck, ist nicht gleich immer HR. Und dadurch, dass die Prozesse sich natürlich auch die ganze Zeit ändern, wie ihr beide jetzt hier beschrieben habt, ist das ja auch eine Frage, wen man jetzt am Ende des Tages anspricht. Ne? Also wir unterscheiden da im Growth Hacking typischerweise immer zwischen Buyer und User, weil jemand, der kauft, muss nicht zwingend User sein und das genauso andersrum. Und da sich dieser Prozess im HR ändert und vielleicht es ganze Abteilungen vielleicht sogar gar nicht mehr gibt oder andere dort jetzt für verantwortlich sind, ist das doch auch eine Sache, die sich bei euch dann verändert hat. Also das ist ja dann die Frage, für wen ist denn am Ende des Tages überhaupt HR der Richtige und wen wollt ihr jetzt mit meiner HR vor allen Dingen ansprechen? Vielleicht könnt ihr das mal beantworten.
Ja, das sage ich natürlich auch gerne. Prinzipiell ist es so richtig, der User und der Buyer, der ist auch bei uns ganz, ganz unterschiedliche Abteilungen oder Bereiche des Unternehmens. Also es ist so, der User ist auf jeden Fall klar, die HR und die, sage ich mal, ja, Fachabteilungen. Der Buyer kommt da meistens eher aus der Geschäftsführung oder eher aus dem C-Level-Bereich. Und das ist auch bei dem HR so eine riesige Herausforderung, weil einfach das Bewusstsein, was wirklich mit gutem HR, mit gutem Recruiting wirklich möglich ist, gefühlt oft an der Geschäftsleitung, die das noch gar nicht so auf dem Radar haben, sage ich mal. Und das ist so eine Abweichung, wo man oft sozusagen auch schauen muss, wie auch unsere Kunden, unsere User im Endeffekt des Tages wirklich unterstützen müssen, dass man da wirklich das gut verargumentiert bekommt, weil eben HR in so einem starken Wandel ist und leider in Anführungsstrichen in vielen Köpfen der Geschäftsführungen der Geschäftsführer und Führerinnen dementsprechend noch dieses alte Bild bekleidet, was ja definitiv nicht mehr der Fall ist. Und um deine zweite Frage so ein bisschen zu beantworten, für wen sind wir, sage ich mal, die passende Software? Wir sind wirklich die passende Software für Unternehmen als auch Personalerinnen und Personaler, die sagen, ich möchte mein Recruiting wirklich angehen, ich möchte da wirklich was verändern. Ich glaube, wir haben es ja auch auf unserer Homepage direkt als Leitsatz stehen und den meinen wir auch so, dass das wir eine Software sind für Recruiter, die den Status quo light sind, die sagen, ich möchte nicht wieder dasselbe in grün machen und vor mich hin verwalten, sondern ich möchte wirklich mein Recruiting verbessern, ich möchte es wirklich auf die Strecke bringen und suche da jetzt eben nach einem passenden Partner, respektive einem passenden Tool, womit ich das wirklich ganz schnell und einfach umsetzen kann und trotzdem, wie gesagt, alles selbst unter Kontrolle habe. Ich denke, das würde ich so beschreiben, dass für diese Leute, die Macher im HR-Bereich sozusagen, dass für die unsere Software genau das Richtige ist.
Ja, super erklärt. Ich meine, Navid wird es ja dann bestätigen können, indem man natürlich sieht, wer das Produkt am Ende des Tages benutzt. Da kannst du ja gleich noch was zu sagen. Bevor du aber dann zum Zug kommst, Navid, und dazu was erzählst, vielleicht nochmal eine allgemeine Frage, die ich in den Raum stellen muss. Und zwar, seit wann macht ihr Mana HR und wie viele Leute benutzen denn überhaupt euch zum aktuellen Zeitpunkt zumindest mal?
Genau. Also wir haben 2019 damit angefangen. Da kann der Name vielleicht auch gleich noch mal ein bisschen was dazu sagen, weil wir uns da wirklich auch sehr, sehr viel Zeit genommen haben, auch noch mal eine ausführliche Customer Discovery zu machen und sind jetzt aktuell bei knapp 25 Kunden, sind auch gerade noch mal in einem stärkeren Wachstumsbereich, obwohl wir auch, das hatten wir hatten uns ja auch davor schon mal ausgetauscht, Pascal, wir jetzt auch gerade nicht den Ziel haben des absoluten Hypergrowth, sondern wir uns da wirklich auch feste Kontingente nehmen, nur eine gewisse Anzahl an User aufnehmen oder an Neukunden, weil wir die eben, ich habe es ja eigentlich schon gesagt, uns wichtig ist, dass die nicht nur ein cooles Tool haben, sondern wirklich erfolgreich sind, ihr Recruiting auch optimieren und dementsprechend wir uns da auch gerne und viel Zeit nehmen, da die sozusagen so fit zu machen, aber so ist da der aktuelle Stand.
Genau, ja, und ich glaube, da kann Navid hinterherhauen. Oder Navid, erzähl du erstmal, du wolltest noch was sagen, bevor ich eine Frage
stelle. Gerne, zu 2019, da würde ich sagen, auch die Customer Discovery nochmal hervorheben. Wir haben uns da wirklich viel Zeit genommen, den Markt zu analysieren, die Zielgruppe zu verstehen, also HR im Daily Doing wirklich zu verstehen, haben uns da wirklich mit, ich glaube, es waren 40 bis 50 HR-Experten intensiv ausgetauscht in mehreren mehrstündigen Gesprächen, haben uns da zum Abendessen getroffen, den ganzen Abend durch erklären lassen, wie denn ihre Alltagssituation ausschaut und haben dann wirklich nach mehreren Gesprächen wirklich einen roten Faden gesehen, was da schiefläuft, sage ich jetzt mal, in den meisten Unternehmen. Und dann haben wir relativ stark das Entwickeln begonnen, haben dafür zugeschaut, dass wir unseren ersten Prototypen mit den Customer Discovery Experten auch teilen, durchdiskutiert. Das Feedback war eigentlich durchweg immer sehr positiv und aber was wir jetzt, wo wir am Markt sind, wir sind jetzt etwa seit circa einem Jahr offiziell auf dem Markt, dass man uns auch offiziell kaufen kann, außerhalb dieser Customer Discovery und wachsen da auch mit unseren Kunden. Also quasi jeder Kunde bringt gefühlt neue Herausforderungen auch mit, die wir permanent reflektieren in dem Produkt, ob das etwas ist, das eine wirklich einzelne Anforderung ist, das jetzt ganz spezifisch auf die Branche oder auf den Kunden nur adressierbar ist oder ob das was ist, das wirklich das Recruiting von jedermann nach vorne bringt. Und wir finden auch jetzt ein Jahr später regelmäßig Punkte, kriegen Input von unseren Bestandskunden, mit denen wir in sehr engem Austausch sind, kriegen wir immer wieder tolle Hinweise, wie man die einzelnen Prozesse einfach vereinfachen oder beschleunigen kann. Und in der Phase befinden wir uns quasi noch, wie wir dieses Produkt einfach noch besser an den Markt anpassen und haben aber die letzte Zeit auch ein bisschen mehr einen Fokus auf Growth gelegt und das hat auch direkt sehr gut funktioniert. Und ja, wir werden sehen, also wie stark wir jetzt den Fokus Growth tatsächlich in Fokus nehmen im nächsten halben Jahr zum Beispiel, aber sind auch sehr zufrieden mit dem Wachstum, das wir haben und was uns am glücklichsten macht, ist, dass wir tatsächlich, ich glaube, wir können behaupten, dass wir keinen einzigen nicht begeisterten Kunden haben und das begeistert uns selber und gibt uns auch immer mehr Motivation, da diese Schiene weiterzufahren und nicht nur auf puren Growth zu setzen, sondern wirklich auch den Markt weiter im Auge zu behalten, unsere User wirklich zu verstehen.
Ja, deswegen habe ich mich auch so sehr auf diese Folge gefreut, weil die Leute, manchmal versteht man nicht so ganz, es geht ja gar nicht darum, immer den Hypergrowth zu machen. Das macht bei den wenigsten Startups oder sonst was eigentlich Sinn, also eigentlich gar keinen Sinn, das am Anfang zu machen, denn du bist nur in der Validierungsphase. Also da musst du ja erstmal schauen, ob das Produkt überhaupt so, wie du es dir gedacht hast, passt. Und dann stellt sich ja immer die Frage, ja, bis wann macht man das denn an eigentlich? Ja, bis halt eine gewisse Schlagzahl an Kunden, die du gesammelt hast, dir das bestätigt und zwar genau das sagt, was Navid gerade gesagt hat, dass sie begeistert von deinem Produkt sind, dann kannst du dich langsam, aber sicher mal ein bisschen mehr Richtung Growth nähern, und zwar richtigem Growth, als das vorher zu machen. Und deswegen, um das nochmal abzuschließen, fand ich es so schön, dass wir quasi eine Folge haben, wo ihr beide mit dabei seid, weil Navid das aus Product-Sicht sehr gut betiteln kann, nämlich, dass du das zusammenspielen musst. Nämlich, natürlich musst du die Kunden auch akquirieren und da steckt irgendwie Growth hinter, aber aus Product-Sicht musst du natürlich doch das halten, was du versprichst vorne, was du kommunizierst, ansonsten wirst du den User auch nie halten können. Und deswegen finde ich es sehr, sehr schön, dass ihr genau auf diesem richtigen Weg seid, ja, einfach noch kein Hypergrowth zu machen. Aber du hast ja auch gerade gesagt, ihr nähert euch so ein bisschen dem Versuch hin, da ein bisschen mehr Growth auf die Strecke zu bekommen. Und vielleicht machen wir einen kleinen Themenumschwung dahin, dass wir vielleicht erstmal ganz kurz darüber sprechen, auch diese 25 Kunden musst du erstmal bekommen. Und das ist ja auch Growth. Und das habt ihr jetzt in einem Jahr geschafft. Und vielleicht könnt ihr mal ein bisschen erzählen, wie war das denn so? Wie ist da eure Reise verlaufen zu diesen 25 Kunden? Was habt ihr dafür gemacht? Und natürlich auch ganz wichtig, was kostet die Software am Ende des Tages dem Buyer-User?
Genau, da mache ich gerne mal den Ausschlag. Der Weg zu den 25 Kunden, das war ein interessanter Weg. Man muss vielleicht dazu wissen, dass in dem Founding-Team bei uns jetzt keine Person, also ich bin zwar der einzigste Non-Technical oder nicht Techie, bin aber dazu, hat der Nabil auch schon gesagt, jetzt auch kein klassischer Vertriebler. Also ich komme eher aus der Praxis, aus dem Recruiting. Das heißt, das war schon mal die erste kleine Herausforderung, die wir hatten und haben uns da natürlich auch, sag ich mal, glaube ich, gerade am Anfang so die einen oder anderen Stolperstein haben wir auf jeden Fall mitgenommen. Die eine oder kleine andere, wie sagt man, die Arschbombe ins Fettnäpfchen haben wir dann auch gemacht. Also wir haben sehr, sehr viel gelernt auf diesem Weg, was aber sehr, sehr gut war. Ich glaube auch, es hat uns genau da, das auch vom Kopf her genau in den richtigen Punkt gebracht, dass wir eben, wie der Nabil jetzt schon sagt, uns unseren Kunden in den Fokus stellt, das Produkt wirklich mehrfach überfragen und auch in der Hinsicht das Produkt auch so gut sich weiterentwickelt hat und angepasst hat, dass wir da jetzt stehen, wo wir stehen, dass wir super erfolgreiche und zufriedene und begeisterte Kunden haben. Weil ich glaube, hätte das von Anfang an direkt gezogen, wären wir vielleicht dann gar nicht auf den Trichter gekommen. Also deswegen sehe ich das als sehr positiv, dass das auch nicht alles immer ganz glatt lief, dass wir uns da ja auch selbst ein bisschen erst finden mussten. Und ich muss auch sagen, dass der HR-Bereich auch sehr, sehr unterschiedlich ist. Du hast ja gerade schon gesagt, HR ist nicht gleich HR und dass da halt auch dieser Markt und diese Anforderungen doch sehr, sehr stark unterschiedlich sind. Und da muss man auch erstmal die Leute finden, sage ich mal, wo man sagt, die passen zu einem, für die ist das Produkt dann wirklich gut. Also das ist auf jeden Fall eine Sache gewesen. Wir sind da auch ganz klassisch rangegangen in der Vertriebsweise, sage ich jetzt mal. Also das ging da wirklich sehr viel über Kaltakquise, also viel Telefon in die Hand, Hörer hoch und in die Tasten drücken. Also so sind wir da gar nicht klassisch rangegangen, haben ansonsten noch ein bisschen unser Netzwerk natürlich bespielt. Ich hatte natürlich da auch ein paar Kontakte noch in die Welt hinein, in die HR-Welt, und ansonsten dieses Thema, sag ich mal, ja, klassisches Inbound per se, das sind wir ehrlich gesagt auch jetzt erst in den letzten Tagen und Wochen erst aufzubauen, fangen wir das an aufzubauen, obwohl ich sagen muss, dass wir auf den LinkedIn auch relativ stark von Anfang an vertreten waren, da auch versucht haben, mit sehr, sehr viel Mehrwertscontent auf uns aufmerksam zu machen. Also uns ist es auch sowieso immer wichtig, dass man einfach einen Mehrwert liefert, dass jeder auf unseren sozialen Kanälen da auch mal mit dabei ist, der merkt es auch, dass es uns jetzt nicht nur so eine reine Sales-Show oder sowas ist, dass das auch gar nicht unser eigener, ja, das sind, wie wir selbst sind. Machen da auch sehr viel mit Podcasts. Wir haben ja auch einen eigenen HR-spezifischen Podcast. Und das sind so, ich sag mal, die Sachen, womit wir die Kunden gewinnen und überzeugen konnten. Und wie gesagt, jetzt langsam, Step by Step, ist es das Thema Inbound, was dementsprechend dann auch nochmal aufgebaut wird.
Okay, genau. Also ein super Mix daraus, aus vielen, vielen Sachen. Ich würde gerne mal auf ein Thema eingehen, und zwar Kaltakquise. Denn das kam jetzt schon öfters im Podcast, aber ich finde es extrem spannend zu betrachten, was die Leute da so machen. Wie habt ihr das dort gemacht? Also ich hätte jetzt mal einen Vorschlag, so würde ich es mir jetzt einfach mal ausdenken. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und zwar, Kann ich es mir halt vorstellen, weil du nimmst halt nicht einfach den Hörer in die Hand und rufst willkürlich irgendwelche Nummern an und suchst ein Unternehmen raus, sondern es wird ja dann schon irgendwie spezifisch darauf abgestimmt sein, dass ihr irgendwie gesehen habt, dass wahrscheinlich jemand eine Stellenanzeige gebucht hat irgendwo oder ihr guckt danach und ruft die dann an, oder?
Genau, also eine gewisse Vorrecherche ist natürlich da immer mit dabei, obwohl ich sagen muss, dass wir uns da auf verschiedenste Faktoren, also wir sind ja hier in Nürnberg, beziehungsweise in Fürth ist unser Unternehmensstandort, ich bin jetzt heute bei mir zu Hause im Homeoffice in Nürnberg, da haben wir uns auch teilweise erstmal Unternehmen in der Region wirklich gesucht, weil auf der einen Seite kennt man die halt vom Namen, kann sich ungefähr vorstellen, okay, das könnte ein ganz spannendes Unternehmen sein, die könnten ganz gut zu uns passen. Und dann hatten wir halt ganz am Anfang auch noch relativ, das war ja noch vor den ganzen Corona-Thematiken, den ganzen Schlamassel, man konnte halt wirklich auch noch teilweise vor Ort zum Kunden dann hinfahren. Deswegen, das war erstmal so unser Fokus, das hat sich dann mit der Corona-Thematik ja sowieso, wo alles viel mehr remote wurde, noch viel, viel mehr per Videokonferenz, dann auch geweitet und dann war es wirklich so, dass wir teilweise dann auch Recherchen auf Xing, LinkedIn davor gemacht hatten, weil man schaut natürlich, passt von den Grundvoraussetzungen, könnte das Unternehmen auf unsere Target-Persona, wie man das so schön sagt, auf das, wie wir unsere Kunden uns vorstellen, könnte das denn passen? Also das haben wir uns natürlich angesehen, aber wie gesagt, teilweise auch dann einfach geschaut, okay, Unternehmen in, sagen wir, Region Nürnberg, ein Radius drumherum 100, 150 Kilometer und in der Unternehmensgröße vielleicht noch ungefähr vorgefiltert und dann einfach mal wirklich durchtelefoniert und die Leute einfach, ganz, ganz, ganz klassische alte Schule der Kaltakquise.
Ein Punkt, den ich da noch ergänzen würde, den ich super interessant fand durch die Kaltakquise, der sich ergeben hat als positiver Benefit, den ich ursprünglich nicht so auf dem Radar hatte, ist die Tatsache, dass man doch querbeet mit verschiedenen Leuten spricht. Wenn man jetzt über LinkedIn zum Beispiel Neukunden versucht zu akquirieren oder Interessenten zu akquirieren, denen man die Software vorstellt, ist es relativ homogen, sage ich mal, wen man da anspricht. Und über die Kaltakquise kommt man durchaus an verschiedene Unternehmensgrößen. Man trifft auf komplett unterschiedliche Charaktere in den Unternehmen. Man kriegt ein sehr gutes Gefühl dafür, ob das Produkt in der Form zu der Person, zu dem Unternehmen passt oder nicht. Und das ist so ein bisschen ein Vorteil von der Kaltakquise, den ich tatsächlich so nicht auf dem Radar hatte und der sich für uns jetzt im Nachhinein als relativ positiv darstellt. Dadurch haben wir wirklich ein breit gefächertes Wissen über, wie HR in den Unternehmen funktioniert und was wir denen tatsächlich auch vom Produkt zeigen. Weil ich bin auch immer so einer, der gerne mehr über das Produkt zeigt, tendenziell, als zu wenig. Aber in der Tat, in der HR hat jeder so einen Fokus auf 1, 2, 3 Punkte und die will man verstehen, auch wie das in der Software genau umgesetzt ist und wie das funktioniert dann im täglichen Einsatz. Und das ist etwas, das konnten wir relativ, ich sage jetzt mal, breit gefächert lernen im letzten Jahr, wer da welche Bedürfnisse hat und wie wir unser Produkt eben speziell anpassen können auf die einzelnen Use Cases, weil man entdeckt natürlich irgendwann rote Fäden durch das Ganze durch und was zu wem passt. Und das stellen wir dann natürlich auch explizit vor. Und das ist so ein Learning, das hätten wir, glaube ich, ohne Kaltakquise gar nicht so weit treiben können, wie wir es jetzt haben.
Ja, das ist halt immer dieser Verbund, wovon wir reden. Und deshalb auch nochmal die Anschlussfrage an dich, Navid. Wie sehr du als produktspezifischer Typ sprichst du denn eigentlich mit dem Vertriebs- oder dem Marketing-Team? Ich meine, du hast jetzt ein bisschen was erzählt, dass das auch sehr wichtig ist, weil aus der Kaltakquise konntet ihr dann was lernen, weil ich habe jetzt so rausgehört, ihr macht ja quasi einen Demo-Call, um das auch vorzustellen. Aber was glaubst du erstmal, wie wichtig ist das überhaupt, dass du dass das Product-Team auch mit dem Sales- und dem Marketing-Team spricht?
Also ich sag mal, es kommt wirklich darauf an, was dein Ziel als Unternehmen ist. Und da wir als Co-Founder ein ganz klares Ziel haben, die HR nach vorn zu bringen, im Recruiting einfach nach vorn zu bringen und denen zeitgerechte Werkzeuge zu geben, mit denen, ich sage jetzt mal so Themen wie Fachkräftemangel einfach, womit man die kontern kann. Deswegen sind wir ganz nah beieinander alle. Also wir, auch wenn ich jetzt sage, ich habe in Richtung Produkt, kümmere ich mich da tagtäglich am meisten drum, sind wir alle, selbst wenn wir unsere Aushilfe, wenn die unsere Kunden onboardet, die wird regelmäßig darauf angesprochen, was denn da die Eindrücke waren, was denn da irgendwas Neues aufkam. Und wir challengen uns da tatsächlich gegenseitig immer, wirklich besser zu verstehen, was wir da machen und das Produkt auch wieder immer wieder uns anzugucken, ob das dann wirklich dem entspricht, was wir eigentlich tun wollten. Weil man kann immer wieder in den Modus verfallen, dass man einfach sagt, okay, wir brauchen jetzt das Feature, um mehr zu verkaufen. Aber ist das denn wirklich ein Feature, das die voranbringt? Dementsprechend, da wir uns auch in einer Phase befinden, wo wir jetzt wirklich das Produkt noch im Fokus haben und den Sales, ich sage jetzt mal, noch in der zweiten Garde stehen haben, was die Wichtigkeit angeht, sind wir gerade noch in der Phase, wo wir wirklich uns ausgiebig alle damit beschäftigen. Und das finde ich persönlich super, weil man kennt es ja zum Beispiel aus der Softwareentwicklung. Also ich persönlich kann nicht verstehen, wie ein Unternehmen Softwareentwickler freiwillig isoliert oder Softwareentwickler zulässt, dass die sich isolieren. Aus meiner Sicht muss ein Softwareentwickler regelmäßig im Support mit dabei sitzen oder Supportanfragen annehmen, einfach um besser zu verstehen, was die Kunden am Ende, die das Produkt nutzen, was die denn tagtäglich erleben mit dem Produkt. Weil als Softwareentwickler ist es super einfach, in seinem Kosmos einfach zu bleiben und in seiner Welt einfach weiterzuentwickeln. Allerdings bringt es im Unternehmen gar nichts, im Produkt gar nichts und dementsprechend auch der Person natürlich gar nichts. Da bin ich ganz froh, dass wir eben das Mindset gesamt im Unternehmen haben, dass wir uns alle dem Ganzen, wir wollen das alle verstehen, wir wollen das alle besser machen und dahingehend entwickeln wir das Produkt auch tatsächlich alle gemeinsam voran.
Ja, ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Wir sprechen auch meistens immer davon, also die Teams müssen irgendwie alle miteinander kommunizieren, weil das ist ja umfassend ein Prozess, nicht nur den Vertriebsprozess, sondern selbst wenn du den Demo-Call dann hast am Ende des Tages, wird da auch das Produkt gezeigt und das Produkt muss ja schon irgendwie den Need oder den Bedarf eines potenziellen Kunden irgendwie decken und das muss dann natürlich dann auch damit abgedeckt sein, was der Kunde überhaupt haben will. Ne, so schön, wie du das jetzt erklärt hast. Deswegen glauben wir immer, dass ja alle Teams irgendwie miteinander kommunizieren müssen und alle auch ja was vom anderen wissen müssen, was dort gemacht wird. Und deswegen fand ich es auch extrem schön zu hören, dass du gesagt hast, dass jeder das irgendwie bei euch weiß und dass mit bei allen ja das auch einfach geupdatet wird. Und das Problem mit dem Entwickler kennen wir auch zu gut. Und ich bin da ganz deiner Meinung, also der muss natürlich verstehen, was der Kunde will, weil er entwickelt ja nicht dein Produkt oder Dominiks Produkt oder vielleicht auch sein Produkt, sondern er entwickelt das Produkt des Kunden und dafür muss er natürlich verstehen, was der Kunde haben will und deswegen sollte er natürlich auch mit dem Support reden. Würde ich nochmal einen kleinen Umschwung machen, denn Dominik, du kleiner Schlingel, du hast mir eben nicht beantwortet, was die Software kostet.
Ja, stimmt.
Das musst du jetzt raushauen, aber.
Das kann ich natürlich gerne raus. Also das ist bei uns tatsächlich abhängig. Wir haben die Software nämlich in drei Paketformen. Also es ist ja eine allumfassende Software. Das kommt tatsächlich auf die Paketform und auf die Unternehmensgröße an. Deswegen kann ich dir das gar nicht ganz pauschal beantworten, aber ich kann dir einfach mal gerne so einen Richtwert nennen. Also das, ja, wir haben absolut. So ein mittleres Paket, das ist das Professional-Paket, das, wo ich sage, das ist wirklich, da geht richtig was im Recruiting damit ab. Und nehmen wir jetzt einfach mal ein beispielhaftes Beispiel, du bist ein Unternehmen mit 200 bis zu, ja, so ungefähr 200 Mitarbeiter, einfach mal eine Zahl zu nennen, da kostet dieses allumfassende Paket 336 Euro im Monat und da ist dann wirklich komplett alles dabei. Also gibt es auch keine Installations-, Wartungskosten und was es da sonst noch für Praktiken am Markt gibt, sage ich mal, um den Preis dann durchs Hintertürchen ein bisschen hochzutreiben. Das ist dann wirklich, aber alles andere kann sich natürlich jeder Interessierte auf unserer Homepage dann ganz transparent anschauen. Da haben wir auch, gehen wir auch ganz dann transparent nach aus mit den Sachen.
Ja, das ist super. Ich habe die Frage nur gestellt und wieder geholt, weil es natürlich wichtig ist zu verstehen, wie auch so ein Vertriebsprozess bei euch aussieht, ne? Denn ich glaube, ich lag ja nicht so ganz unrecht damit, dass ihr Demo-Calls macht, ne?
Genau, also im Prinzip ist es bei uns, also für uns als Unternehmen ist es auch mal ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt einfach nicht nur eine Demo aufsetzen und dann, sag ich mal, eine 0815-Sachen denen zeigen, sondern wir gehen auch daran, Navid hat es ja auch schon mehrfach gesagt, wir möchten den Leuten wirklich das Recruiting optimieren, damit die da vorankommen. Das heißt, wir gehen erstmal in den Austausch, analysieren erstmal, okay, wo steht das Unternehmen, was sind so die Herausforderungen, und wo möchten die hin? Und dementsprechend machen wir dann auch diese Demo-Calls, wo wir dann einfach wirklich gezielt uns die Punkte anschauen, wo wir wissen, okay, mit dem, wo du bist, mit den Herausforderungen, da, wo du hin möchtest, das wären schon mal gute Sachen, um da erstmal einen ersten Eindruck zu vermitteln, sodass wir auch die dann wirklich immer personalisiert auf das Unternehmen, auf die eigenen Umstände und Ziele eben angepasst machen. Und so beginnt dann sozusagen schon mal in leichter Form die Zusammenarbeit, ja.
Ja, das ist eine wichtige Info, denn man muss ja auch irgendwie verstehen, wie läuft sowas ab, wie wird ein Demo-Call vereinbart, was wird dort gemacht. Denn meistens geht es ja sonst immer da draußen darum, so ein bisschen, wie kriege ich mehr Demo-Calls? Was aber natürlich nicht alles ist, weil du musst ja auch den richtigen dort sitzen haben und den Prozess so abgebildet haben, dass der Demo-Call sich auch am Ende des Tages lohnt. Denn den Demo-Call führt auch jemand, das heißt, der kostet Geld. Ne? Also es sind ja auch
Absolut.
Ausgaben, die dahinter stehen. Ich glaube, da werdet ihr mich ganz gut verstehen können.
Ja,
Ich würde
also
jetzt aber mal
definitiv.
zu einem Thema kommen, was so in Zukunft bei euch ansteht. Denn jetzt haben wir so ein bisschen oder sehr ausführlich auch darüber geredet, was macht ihr, wie war euer Weg dahin, was habt ihr dafür getan? Auch sehr spannende Insights. Danke schon mal an der Stelle dafür, dass ihr das geteilt habt. Aber zum Abschluss, so Richtung Abschluss, stelle ich immer sehr gerne die Frage, was in Zukunft bei euch ansteht. Und das kann Navid wahrscheinlich sehr gut aus Produktsicht einfach mal beurteilen, was sich dort verbessern wird. Und Dominik, du ja vielleicht einfach mal aus Overall-Sicht, vielleicht in Bezug auf das Thema Growth.
Gerne. Also was in Zukunft ansteht, ist tatsächlich ziemlich spannend. Wir haben aufgrund einiger Kundenanfragen tatsächlich verschiedene Produkte jetzt gerade in der Entwicklungspipeline. Da ist zum Beispiel auch eine digitale Personalakte mit dabei, etwas, was wir ursprünglich nicht vorhatten, da es nichts nennenswert ursprünglich mit dem Recruiting zu tun hat. Was wir aber festgestellt haben, dass das Thema Retention, also Mitarbeiter zufrieden im Unternehmen zu halten, durchaus stark zum Recruiting beiträgt. Das heißt, man kann relativ stark seinen Recruiting-Bedarf ermitteln, wenn man seine Fluktuation genauer ermitteln kann. All diese Sachen, auch Mitarbeiterumfragen, wie die Zufriedenheit innerhalb des Unternehmens ist, das hat einen ganz, ganz starken, eine ganz, ganz starke Wirkung aufs Recruiting, weil man kann dadurch sehen, ob man seine Maßnahmen im kommenden Jahr hochfahren muss, runterfahren muss. Das sind so Punkte, die von unserer Seite her interessant sind. Das Lustige ist, dass unsere Kunden spiegeln uns immer wieder, dass ihre ganzen HR-Prozesse, nachdem unsere Software quasi zu Ende ist, quasi die Wertschöpfung unserer Software zu Ende ist, dass bei denen die Prozesse brechen und die wünschen sich quasi die Mana Experience noch weiter. Daher kann ich gar nicht so genau sagen, wohin es in Zukunft noch weitergehen wird. Wir werden uns aber definitiv um die Themen Employee Retention stärker annehmen, um auch wirklich zu gucken, wenn wir den rekrutiert haben, über welchen Kanal haben wir die besten Mitarbeiter rekrutiert. Das sind alles Sachen quasi, die wir weiter noch analysieren möchten, um einfach auch das Thema Daten im Unternehmen im Bereich HR weiter vorantreiben zu können. Das kann ich schon mal sagen, ja. Mit ziemlicher Gewissheit.
Genau, dann schließe ich mich natürlich sehr gerne an. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den der Navid jetzt gerade auch noch gesagt hat. Das ist das Thema Daten. Das ist ja HR-Bereich sowieso eine relative Datenwüste, was das Ganze angeht, muss man ja leider sagen. Und da sind wir gerade schon dabei, sage ich mal, die Leute Step by Step heranzuführen, da jetzt auch nicht mit der Brechstange, weil wie gesagt, da muss man erstmal mit kleinen Schritten anfangen. Also das wird definitiv noch weiter vorangehen. Aber auch das ganze Thema Personalmarketing, Employer Branding, da wirklich auch noch weiter drauf zu bauen. Und im Endeffekt mit der digitalen Personalakte auch, glaube ich, was ich auch noch einen weiteren Benefit sehe, dass man wirklich das Recruiting ein Stück planbarer macht, ein Stück proaktiver, anstatt immer dieses reaktive, oh shit, jetzt habe ich hier eine offene Stelle, jetzt muss ich irgendwie schauen auf Biegen und Brechen, wie ich die besetzen kann, dass man da einfach ein bisschen ja, strategisch an die ganze Sache rangeht. Generell zum Thema Growth kann man, denke ich, sagen, dass jetzt bei uns, ich habe es ja eingangs schon mal gesagt, auch das Thema Inbound gerade aufgebaut wird. Das heißt, wir werden jetzt auch mit Blogs, mit Videos sind wir schon längere Zeit dabei, aber das ganze Thema wird Growth-mäßig dann nochmal auf jeden Fall mit dabei sein. Es ist auch Unternehmensgrowth in der Hinsicht, also bei uns intern steht dann auch definitiv auf der Agenda, weil wir jetzt auch momentan merken, dass wir ja mit den Ressourcen, die wir jetzt aktuell haben, schon langsam an die Grenzen stoßen, weil wir, wie gesagt, sehr, sehr nah mit den Kunden sind, sehr, sehr viel mit denen arbeiten. Also da wird es auch intern nochmal eine ganz gute Aufstockung geben und dann dementsprechend zu einem gewissen Zeitpunkt in der Zukunft, das haben wir jetzt noch nicht ganz genau festgelegt, aber wo auch wirklich der Growth dann nochmal stärker in den Fokus rücken wird, wie es der Navid eingangs auch schon gesagt hatte.
Ja, dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir uns Ende des Jahres, Anfang nächstes Jahres wiederhören würden. Denn dann hättet ihr einiges zu berichten, was sich in eurer Growth Journey so gemacht hat oder wie sich das Ganze verändert hat. Nochmal aus ganz neuen Perspektiven. Gerne euch beide dann natürlich auch wieder hier, Dominik, Navid. Ich lade euch recht herzlich ein, dass, wenn ihr das so ein bisschen durchlaufen habt, auch einfach mal die Journey im Podcast nochmal aufzufrischen. Ihr werdet nicht die Ersten, die öfter wiederkommen bei uns. Grüße an der Stelle gehen nochmal kurz raus an Benedikt von No Unity. Ich glaube, Benedikt war schon dreimal hier. Und es ist einfach unglaublich cool, das so mitzuverfolgen, ne? Wo jemand am Anfang war und was sich in Monaten getan hat. Denn dazu sei gesagt, in ein paar Monaten kann sich halt extrem viel verändern. Wirklich extrem viel. Nicht nur von der Growth-Seite, David, ne, sondern wahrscheinlich auch auf der Product-Seite, oder?
Absolut. Also diese ganze Thema, also alle HR-Tech-Themen entwickeln sich gerade in so einem rasanten Tempo. Wie gesagt, die Pandemie hat dann natürlich auch zum Digitalisierungsschub beigetragen. Das kriegt ihr sicherlich auch gut mit. Gefühlt, wie gesagt, deswegen auf die Frage habe ich vielleicht auch ein bisschen vage geantwortet, weil ich einfach auch sagen muss, da ich mit dem Hellsehen nicht so gut bin und ich ehrlich zugeben muss, dass die letzten 1,5 Jahre so turbulent schon waren und so viele, ich sage jetzt mal, Dinge, die ich als sicher betrachtet hatte, sich geändert haben und auch Dinge, die ich für unmöglich gehalten habe, sich geändert haben, bin ich da ein bisschen vorsichtig geworden, was die Aussagen über die Zukunft angeht. Ich freue mich aber umso mehr darauf, sie mitzugestalten eben. Und in 6 Monaten freue ich mich auch sehr darauf, dir davon zu berichten, auch mit Dominik zusammen. Da bin ich sicher, da sind eine Menge spannende Themen dabei.
Ja, super. Dann an der Stelle sage ich vielen, vielen Dank an euch beide, Dominik, David, dass ihr euch Zeit genommen habt, ja, hier über, ja, euch zu berichten über Mana HR. Sehr spannende Prozesse, sehr spannende Story, die ihr hingelegt habt. Und ich bin sehr gespannt, wenn wir uns nächstes Jahr wiedersehen, was ihr dann zu berichten habt. An der Stelle sei natürlich gesagt, falls ihr jemand der richtige Kunde vielleicht auch für die beiden Jungs ist, dann findet ihr alles zu Dominik und David in den Shownotes. Einmal auf LinkedIn, da sind sie ja sehr aktiv, hat Dominik eben selber nochmal betitelt. Und natürlich zur Software direkt kann man sich die anschauen und wahrscheinlich auch einen Demo-Call ausmachen, wenn man daran Interesse hat. Ansonsten lasse ich das letzte Wort euch beiden und würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und sage bis zur nächsten Folge, nächste Woche. Bis dahin, dein Pascal. Ciao.
Ja, dann nochmal danke auch von meiner Seite. Pascal, hat mir echt super Spaß gemacht. War ein richtig cooler und kurzweiliger Talk. Hab gerade schon ganz erstaunt geguckt, dass wir schon fast 1 Stunde wieder am Quatschen sind. Freut mich auf jeden Fall super und auch jederzeit gerne wieder. Hat mir einen riesen Spaß gemacht. Danke.
Auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Ist wirklich schockierend, dass es schon fast 1 Stunde geht. Jederzeit gerne wieder und freue mich auch, in Zukunft mehr von dem Podcast zu hören. Bin gespannt, was noch alles für Themen in dem Podcast hier besprochen werden zum Thema Growth.